In dieser Folge von Text It Simple nehmen wir Sie mit in unseren Textpuccino Talk, ein Videoformat, das wir für Sie auch als Podcast verfügbar machen. Bei einer Tasse Cappuccino sprechen Florian Haase und Andreas Liebig über aktuelle Themen des internationalen Steuerrechts. Compliance, Digitalisierung, Tax Certainty und Verrechnungspreise. Florian Haase ist Partner bei Rödl sowie Rechtsanwalt und Steuerberater in unserer Hamburger Niederlassung. Zu Gast war Andreas Liebig, er ist Head of Tax EMEA und Steuerberater bei Olympus Europa. Bei Texpuccino gibt es kompakte Steuerinsights mit jeder Tasse.
Ja, lieber Andreas, schön, dass wir kurz Zeit finden zu sprechen über die Herausforderungen, die internationale Unternehmen in steuerlicher Hinsicht derzeit so haben. Um vielleicht gleich einmal zu starten mit einem Thema, das derzeit viele Sorgen und Fragezeichen bei Steuerpflichtigen hervorruft, ist das Thema Compliance. Und damit meine ich gar nicht in erster Linie das Steuerrecht, sondern ich denke zum Beispiel auch an Datenschutz oder an die relativ neue Nachhaltigkeitsberichterstattung, aber natürlich eben auch in steuerlicher Hinsicht. Wie ist deine Sichtweise, wie sind deine Perspektiven als Leiter eines international tätigen Unternehmens im Steuerbereich auf diese Entwicklung?
Ja, Florian, du sprichst es an. Aus Sicht einer Geschäftsführung ist es noch viel stärker der Fall mit allen anderen zusätzlichen Compliance-Verpflichtungen, die inzwischen dazugekommen sind. Aber auch im Steuerrecht hat es sich über die Jahre stark ausgeweitet. Ich sehe also an allen Ecken, ob es Dokumentation, zusätzliche Berichtspflichten sind, Formulare, die aus dem Boden wachsen wie Pilze. Also alles das, was zusätzlich abgegeben werden muss, ohne dass dabei tatsächlich am Ende ein Steuerbetrag herauskommt. Also Meldepflichten und Ähnliches. Das Weitere ist der Dokumentationshintergrund. Also die Frage, wie viel Sachverhaltsdokumentation, Vorsorgedokumentation muss ich tun. Am Ende setzt es sich um in Mitarbeiter und Kosten. Also die Anzahl unserer Mitarbeiter ist über die Jahre stetig gewachsen, worüber ich mich auch freue, denn auch das ist nicht selbstverständlich, dass man die Ressourcen dafür hat als Unternehmen und dass man diese Menschen am Markt dann auch überhaupt findet.
Und das treibt ja selbst da immer mehr Blüten, wo man denkt, man ist eigentlich schon am Ende angekommen, zum Beispiel bei den Verrechnungspreisen. Da gibt es ja seit 2003 die Dokumentationspflicht. Jetzt haben wir neue, relativ neue Dokumentationspflichten im Bereich der sogenannten Verrechnungspreismatrix. Man sagt, Transaktionsmatrix. Meldepflichten hast du angesprochen, wird man auch sehen, ob das neue SPD-geführte Finanzministerium vielleicht auch nochmal die nationalen Meldepflichten wieder aufs Tableau bringt. Sind diese Compliance-Anforderungen Themen, bei denen du jetzt schon sagen kannst, die Digitalisierung hilft, oder müssen da vielleicht die relevanten Anbieter noch ein bisschen nachschärfen?
Also ich weiß nicht, ob das so sehr die Anbieter am Ende sind. Richtig helfen tut es bislang noch nicht. Das liegt aber auch daran, dass die Datenherkunft häufig sehr heterogen ist. Das, was zu melden ist, in anderen Formaten ist die ganze Durchgängigkeit der Daten eigentlich nicht gewahrt ist. Das heißt, auch auf Ebene der nicht so sehr der spezialisierten Anbieter von Steuerprodukten oder auch nicht nur die Schnittstelle zu den Finanzverwaltungen, sondern insgesamt sind wir immer noch an einem Stadium dazwischen, zwischen einer hohen Digitalisierung und eigentlich der klassischen Welt. Und die Brücke dazu ist nach wie vor immer noch der Mensch. Es ist nicht die Robotic Process Automation. Es ist auch noch nicht die KI. Das wird sich sicher weiterentwickeln. Momentan sind wir eigentlich noch dazwischen.
Ein weiteres Thema, was gerade unsere Kernmandantschaft im Mittelstand natürlich sehr beschäftigt, das ist Planbarkeit und Vorhersehbarkeit im internationalen Steuerrecht und auch in der Steuergestaltung. Und natürlich interessiert das den Familienunternehmer, den Mittelständler, aber es interessiert auch letztlich die Unternehmensführung eines großen Konzerns. Wie bewertest du den derzeitigen Stand dessen, was die OECD seit neuestem so schön Tax Certainty nennt, also Sicherheit im Steuerbereich?
Ja, also man könnte fast sagen, gleichsam wie die Dokumentationsanforderungen gestiegen sind, ist die Sicherheit im Steuerbereich eher zurückgegangen. Die Frage letztlich, die Anhäufung von unbestimmten Rechtsbegriffen, die auch handwerkliche Qualität der Gesetze, wie sicher kann man vorhersagen, was am Ende an Besteuerung herauskommt, das ist durchaus zurückgegangen. Was ich als jemand, der für Europa zuständig ist, in Deutschland sehe, ist, dass am Ende das Ergebnis einer Betriebsprüfung immer noch sehr stark von der lokalen Durchführung abhängt. Auch das ist ein hoher Unsicherheitsfaktor, der den Unternehmen da die Planbarkeit etwas nimmt. Und Planbarkeit ist für uns ein sehr, sehr hohes Gut, aber das ist aus meiner Sicht in den letzten 10 Jahren sukzessive zurückgegangen.
Ja, du hast ja explizit die handwerkliche Qualität der Gesetze angesprochen. Fun Fact quasi an der Seite, ja, in den 70er Jahren hat das Bundesverfassungsgericht mal entschieden, dass in Steuersachen der Tatbestand so formuliert sein müsse, dass der Steuerpflichtige die auf ihn entfallene Steuerschuld selbst berechnen können soll. Davon sind wir weit entfernt, ja, und dann hat man da eine Volte vollzogen in den 90er Jahren der Gestalt, dass man sagt, naja, der Tatbestand ist dann ausreichend bestimmt und konkretisiert, wenn er ausgelegt werden kann. Das ist natürlich eine ganz andere Frage, spielt aber eben auf der materiell-rechtlichen Ebene. Was wir neuerdings ja schon seit vielen Jahren haben, gerade im Bereich der Verrechnungspreise, sind Advanced Pricing Agreements, also vorherige Absprachen mit der Finanzverwaltung über den Verrechnungspreis und eben retrospektiv die Verständigungsverfahren nach den Doppelbeschlussabkommen. Wie ist da eure Erfahrung im internationalen Bereich?
Also unsere Erfahrung damit ist sehr, sehr gut. Insbesondere die Verständigungsverfahren nach Betriebsprüfung haben sich als sehr effizienter Weg erwiesen, eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Ein auch unaufwendiger Weg im Ergebnis, bei dem man etwas Geduld mitbringen muss. Schnell kommt man nicht zu Ergebnissen üblicherweise. Unsere Verfahrensdauern waren zwischen 2 bis 5 Jahre, würde ich sagen. Aber am Ende ist es deshalb effizient, weil man einmal einen Antrag schreibt und dann die Diskussion zwischen den Finanzverwaltungen der beteiligten Länder stattfindet. Und insofern tatsächlich auch da man eigentlich auf beiden Seiten die Argumente ausgetauscht werden. Das Weitere ist noch, dass beim Verständigungsverfahren man nicht Partei ist des Verfahrens. Das hat auch eine nachteilige Wirkung. Man weiß eigentlich nicht, was gesprochen wird. Man weiß üblicherweise auch nicht, wie die Einigung erfolgt. Im Positiven könnte man noch sagen, man ist damit wenigstens auch nicht für die Zukunft gebunden, denn es gibt tatsächlich keine fachliche Rückäußerung, sondern es gibt nur ein Ergebnis, wie viel Besteuerungssubstrat auf das jeweilige Land entfällt.
Früher hat man ja scherzhaft gesagt, für Verständigungsverfahren gelten die 3 großen F, formlos, fristlos, fruchtlos. Also ihr habt ja ein japanisches Headquarter, dass da trotzdem dann immer Einigungen erzielt wurden, ist ja durchaus positiv. Ansonsten bleibt ja zumindest für den EU-Bereich immerhin die Schiedskonvention, die dann auch tatsächlich eine verbindliche Streitbeilegung fordert. Da kann man also nicht mit einem Ergebnis enden, das keiner der Parteien gefällt oder sogar ohne Ergebnis im schlimmsten Fall.
Ja und nein. In der Praxis möchte ich da auf die verfahrensrechtlichen Hürden hinweisen. Also wie lange hat man Zeit zu beantragen? Die Antwort ist noch relativ einfach. Die Frage ist, wann beginnt die Frist zu laufen? War ein Problem, was uns beschäftigt hat. Das zweite sind die unterschiedlichen Antragsvoraussetzungen. Ist man berechtigt, in ein Verständigungsverfahren zu gehen? Da sind die Länder sehr unterschiedlich. Und auch das hat in einem Fall dazu geführt, dass wir nicht zu einer Lösung kommen könnten. Aber insgesamt muss ich sagen, über alles ein positives Ergebnis.
Ein weiterer Bereich, der internationale Unternehmen natürlich beschäftigt, im Grunde heutzutage das Herzstück des internationalen Steuerrechts, die Verrechnungspreise. Und da ist zumindest traditionell, auf jeden Fall in Deutschland, aber eigentlich auch noch in der Mehrheit der OECD-Länder, der sogenannte Fremdvergleich, das Maß aller Dinge. Jetzt taucht in den internationalen Diskussionen auf OECD-Ebene, zunehmend aber auch auf EU-Ebene, dieser aus dem Amerikanischen übernommene Begriff des Formulary Apportionment auf, also eine formelhafte Gewinnverteilung der Gewinne eines Gesamtkonzerns. Wie beurteilst du diese Entwicklung auch vor dem Hintergrund, dass die ja letztlich auch Pillar 1, ja, also den Überlegungen der OECD zur Besteuerung der Digitalwirtschaft zugrunde legen, auch wenn man da momentan nicht weiß, ob das letztlich zum Abschluss kommt. Aber was ist da deine Sicht auf die Dinge? Was haben wir zu erwarten? Ist das was Gutes oder wie bewertest du das?
Ja, es klingt ja zunächst mal charmant, die Diskussion damit abkürzen zu können oder eliminieren zu können, dass man auf eine mathematische Formel geht. Ich glaube, die Vergangenheit dieser formelhaften Anwendung, die es ja in den USA auch gab, in manchen Bereichen der State Tax, die zeigen, dass es am Ende die Diskussion verschiebt. Erstens, es wird dann nur akzeptiert werden können mittelfristig, wenn es sich für alle gleich fair oder noch besser gesagt gleich unfair anfühlt. Das Zweite ist, dass aus meiner Erwartung das dazu führt, dass auch da dann wieder Gestaltungswille zunimmt, zu sagen, wie können wir diese Formeln so für uns leben und auslegen, dass sie günstig sind. Und das wiederum führt dann sicher zu einer weiteren Gegenreaktion, zu sagen, wir müssen Ausnahmetatbestände oder Eingrenzungen dieser Formel finden. In Summe verändert es das Spiel, lösen wird es die Frage der Verteilung der Gewinne aus meiner Sicht nicht.
Und man muss ja auch sagen, die Frage ist nicht neu. In den 90er Jahren kam die EU-Kommission ja schon auf die Idee einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Das heißt heute BEFIT, das ist alter Wein in neuen Schläuchen und hat nie eine politische Einigung gefunden. Warum das, was in der EU nicht klappt, dann mit 136 Staaten oder so klappen sollte, erschließt sich mir auch nicht unmittelbar.
Genau.
Ja, danke, lieber Andreas, für die Einblicke. Unser Berufsstand lebt ja auch vom Dialog mit der Praxis, auch mit der Unternehmenspraxis. Insofern ganz herzlichen Dank, dass wir hier kurz beim Kaffee zusammenstehen konnten.
Danke, Florian. Ja, ich komme gerne wieder für einen Kaffee vorbei und finde diesen Dialog auch sehr, sehr wichtig.
Das war Tax It Simple, der Rödelsteuer-Podcast, der beleuchtet, was die Steuerwelt bewegt. Seien Sie dabei, wenn wir erneut Komplexes einfach gut erklären. Mehr Informationen, Themeninsights und aktuelle Events finden Sie auf rödel.com. Wir ebnen Wege weltweit.